Florian und er hat gesagt, ich darf euch einen Gruß mitnehmen. Ja, ich bin David Furrer, ich bin verheiratet mit der schönsten Frau der Welt, auf jeden Fall in meinen Augen, seit 15 Jahren, wir haben keine Kinder. Ich bin, wie gesagt, in der Life Church Schaffhausen zu Hause, war dort lange Zeit verantwortlich für den Kinderbereich und bin jetzt Koordinator der zentralen Dienste. Was das genau ist, bin ich auch noch am herausfinden. Sonst bin ich ein Vollblut Royal Rangers. Das ist etwas, was Martina und mir, was wir zusammen gemacht haben und uns sehr fest auf dem Herz haben. Und von daher kenne ich auch schon ein paar von euch. Das ist sehr schön, in ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Ja, es freut mich mega fest, dass ich mein Herz mit euch teilen darf. Und ich bin überzeugt, auch das Herz Gottes heute ein Stück mit euch teilen kann. Ich bin so fasziniert von diesem einen Buch der Bibel. Es ist doch gewaltig, dass Gott, der Schöpfer des Universums, der, der alles gemacht hat, der Allmächtige, sich herabgelassen hat und von Menschen ein Buch schreiben lässt, das etwas von ihm drin hat, in dem wir etwas sehen können, wie er ist und was er von uns will. Und ich finde die Art und Weise, wie dieses Buch so daherkommt, sehr bemerkenswert. Ich meine, ich will mich jetzt nicht anmaßend sein, aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich wäre Gott und ich hätte so ein Buch zur Verfügung, das alle Menschen lesen würden, dann würde ich, glaube ich, so eine Liste machen, so eine Betriebsanleitung oder so. Also, ihr lieben Menschen, damit das funktioniert, solltet ihr Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 5300, Punkt 5 und so weiter, so eine Liste, dass das Leben funktioniert und was ich von denen will. Aber Gott hat ein ganz anderes Buch schreiben lassen. Er hat ein Buch schreiben lassen, das hauptsächlich aus Geschichten besteht. Aus Geschichten, die in der Menschheit passiert sind, in denen er sich gezeigt hat. Und viele dieser Geschichten sind absolut unkommentiert. Und Gott traut uns zu, dass wir daraus lernen können. Etwas von unserem Leben, etwas wie Gott ist. Und in eine dieser Begebenheiten möchte ich euch hineinnehmen. Und zwar in den Hiob. Und du hast vorher gesagt, du liest die ganze Bibel durch. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Und jetzt ist es so, wenn so das Buch Hiob gekommen ist, das ist das fünftlängste Buch. Und vor allem so als Teenie, das war immer so ein Kampf. Oder? Das gab hunderte von Reden gefühlt. Die haben da miteinander geredet und ich bin bei mindestens 90% überhaupt nicht rausgekommen, was die jetzt so sagen. Und erst in der BWS merkte ich so, wow, das ist so etwas Faszinierendes. Und ich will euch heute die Geschichte von Hiob einfach einmal erzählen. Aus der Sicht von Hiob, und ich will euch da mitnehmen, und ich hoffe, die Geschichte fängt ein bisschen an, vor euren inneren Augen zu lesen. Und wenn ihr dann das nächste Mal so an den Hiob kommt, wenn ihr in eurer Bibel lese seid, dann hoffe ich, dass euch das ein bisschen mehr sagt. Und am Schluss werde ich auch noch einige Inputs geben, was mir so wichtig geworden ist. Aber vielleicht hörst du jetzt etwas zu und dir wird etwas ganz anderes wichtig, dann ist das auch voll okay. Ja, der Anfang der Geschichte, der tönt ein bisschen wie ein orientalisches Märchen. Hiob, der lebte im Land Uz und er war der reichste Mann im ganzen Osten. Er hatte 7000 Schafe und 3000 Kamele. Man muss sich mal vorstellen, so, wenn man so vor dieser Herde sieht, hey, und da sind einfach nur noch Kamele und einfach nur noch Schafe und Ziegen. Und diese zwei Dinge, die zeigen, das ist der Reichtum der Nomaden. Das sind die, die durch die Wüste gelaufen sind und so ihren Lebensunterhalt verdient haben. Also Hiob hatte einen großen Anteil Reichtum der Nomaden. Aber Hiob hatte noch mehr. Er hatte 500 Jochrinder und 500 Eselinnen. Esel hatte er wahrscheinlich auch, aber die Eselinnen waren wertvoll, oder? Die gebaren wieder Junge. Darum sind hier die Eselinnen erwähnt. Und das war der Reichtum der Sesshaften. Also Hiob hatte Reichtum der Nomaden und er hatte Reichtum der Sesshaften. Also lebte wahrscheinlich irgendwo so am Rande der Wüste für die Nomaden und vom Land, das man so urbar machen, dass man bewachsen kann. Und dann war es früher sehr wichtig, dass man einen großen Clan hatte. Und Hiob hatte einen sehr großen Clan. Er hatte nämlich 7 Söhne und 3 Töchter. Die Söhne waren damals wichtiger, weil die blieben so ein bisschen bei der Familie, oder? Und wenn dann mal ein Problem kam, dann war gut, dass man da, wenn man da zu 8 vorne stehen kann, ist das ein bisschen einfacher, wie wenn man da nur zu 2 steht, oder? Genau. Und er hat aber auch 3 Töchter. Die Töchter, die gab man eben an andere Familien, drum waren die nicht so spannend in der damaligen Zeit. Hat heute zum Glück geändert. Und er hatte sehr viel Gesinde, also Angestellte und wahrscheinlich auch Sklaven. Vielleicht noch von der Zeit her, Hiob lebte wahrscheinlich ungefähr vor 4000 Jahren, also wahrscheinlich vor Abraham und nach der Sintflut, so irgendwo dort dazwischen. Genau. Und die Bibel berichtet jetzt im Buch Hiob von ihm, eben wie gesagt, das 5. längste Buch der Bibel. Es ist ziemlich ein einzigartiges Buch. Wenn man so Schriften von dieser Zeit liest, dann gibt es kein vergleichbares Buch, vor allem der Inhalt, den ich dann noch komme, ist total anders. Und es ist in poetischer Sprache geschrieben. Also bei uns ist poetische Sprache gereimt, dort war es mehr so rhythmisiert, Reime kannten sie das nicht, aber es kann sich in seiner sprachlichen Schönheit mit der größten Weltliteratur überhaupt messen. Aber gleichzeitig enthält es auch geografische Angaben, Angaben wie Namen. Darum dürfen wir davon ausgehen, diesen Hiob, den hat es also wirklich gegeben. Ja, genau, steigen wir doch in die Geschichte ein. Dieser überaus reiche Mann, der war nicht nur reich, sondern der war auch fromm und rechtschaffen. Ja, Gott selbst sagt über ihn, es gibt keinen, der so rechtschaffen und so gottesfürchtig ist wie Hiob. Und mit seinem Reichtum hat er viel Gutes getan. Er hatte großen Einfluss. Es steht zum Beispiel, dass wenn er zum Stadttor kam, dort wurden die Gerichtsfälle so gelöst. Und wenn er für jemanden einstand, dann hat man auf Hiob gehört, oder? Also dann wurde der weniger hart oder gar nicht bestraft, oder? Es stand, dass er Mentor war von vielen Leuten, die verzweifelt waren. Denen hat er geholfen, denen hat er sich angenommen, denen hat er Rat gegeben. Er hat sein Vermögen eingesetzt für das Gute. Ja, es steht, denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Wo muss ich hinzielen, damit das richtig kommt? Ah, einschalten, das hilft. Ja super, danke vielmals. Genau, ja genau, also das ist das Urteil Gottes über Hiob. Recht cool, hä? Aber eines Tages, da änderte sich alles schlagartig für Hiob. Hiob war mit seiner Frau in einem palastähnlichen Haus und seine Söhne, die hatten eine gute Tradition, kann man sagen. Die waren offensichtlich schon erwachsen, hat jeder von den Söhnen hatte ein eigenes Haus. Das zeigt auch, wie reich der damals war. Das war nicht üblich. Normalerweise blieben die Söhne zum Teil sogar im Haus des Vaters. Aber bei ihm hatte jeder Sohn hatte ein eigenes Haus. Und immer wenn ein Sohn Geburtstag hat, dann lud dieser Sohn alle anderen Söhne ein und auch die Töchter. Das war ganz außergewöhnlich. Normalerweise eben sind die Töchter ja in allen anderen Familien und die haben gedacht, also sicher gehst du nicht da wieder zurück, du bist bei uns, oder? Wir haben da selbst zu tun, da sicher nicht festen gehen. Oder? Aber Hiob hatte offensichtlich so großen Einfluss, dass wenn die Familie Hiob irgendwie einlädt, dann geht man. He? Genau. Also, da war ein großer Familienzusammenhalt. Können wir vielleicht etwas über die Erziehung von Hiob und seiner Frau sehen, was die auch diesen Kindern weitergegeben haben. Und an diesem Tag lud der älteste Sohn alle seine Geschwister ein und alle kamen. Und auch Hiob hatte an diesen Tagen eine Tradition. Und zwar ging er auf einen Berg und hat geopfert. Das war früher so die Art, wie man mit Gott Kontakt aufnehmen konnte, oder? Das war bevor Mose kam und da alles auch ein bisschen ausgeführt hat, aber Hiob wusste offensichtlich schon, opfern, so kann man mit Gott in Kontakt treten. Heute haben wir ein bisschen andere und direktere Mittel, um Gott direkt zu begegnen. Aber bei Hiob war es noch das Opfern. Und er hat sich gedacht, also wenn die jungen Leute feiern, dann kann es ja sein, dass jemand so aus der guten Laune heraus oder dem Alkohol heraus, dass jemand von meinen Söhnen in seinem Herzen etwas macht, das nicht gut ist oder etwas denkt, das nicht gut ist, dass er sich irgendwie von Gott distanziert oder ich weiß auch nicht genau was, aber ich opfere mal vorbeugend dafür. Und so war Hiob auf diesem Berg und ist zu seiner Routine, die er so 7-mal im Jahr nachgegangen ist, nachgekommen. Und dann sieht er am Horizont eine Staubwolke. Nicht eine große, ein Einzelner muss da auf ihn zukommen. Und je näher das er kommt, desto mehr sieht er, der ist nicht gut zweg. Dem geht es nicht gut. Der ist irgendwie blutend. Und dann, als er bei Hiob ist, erkennt er, das ist einer meiner Diener und der fängt an zu reden und sagt, wir haben mit unseren Rindern gepflügt und unsere Esel, die weideten daneben und dann kam ein Stamm aus Saba, das ist so im Süden, und die kamen und die stahlen alles und alle deine Knechte haben sie erschlagen. Ich allein bin übrig geblieben, um es dir zu berichten. Und er hatte noch nicht ausgesprochen, da kam schon der nächste Knecht von Hiob und mit der nächsten Botschaft und er sagte, wir waren hier mit den Schafen und plötzlich kam Feuer vom Himmel und alle deine Schafe und deine Knechte kamen um. Nur ich allein bin übrig geblieben, um es dir zu berichten. Und auch der hatte noch nicht ausgesprochen und schon stand der Nächste da. Und sagte, die Chaldäer sind gekommen. Sie haben eine Kriegslist angewandt. Sie haben sich in drei Gruppen aufgeteilt. Und sie haben alle deine Kamele mitgenommen und an den Knechten waren sie nicht interessiert. Sie haben alle umgebracht. Nur ich allein bin übrig geblieben, um es dir zu erzählen. Und auch der hatte noch nicht ausgesprochen. Da war schon der Nächste hier. Und er erzählte, deine Söhne und deine Töchter, sie waren am Feiern. Und es kam ein Wind. Und der Wind hat das Haus gepackt an allen vier Ecken. Und er hat das Haus genommen und es ist zusammengefallen. Und die ganze Festgemeinschaft, inklusive deiner Söhne und Töchter, sie sind alle tot. Ich allein bin übrig geblieben, um es dir zu berichten. Was für ein unermessliches Leid ist hier auf Hiob eingeprasselt. Und die Reaktion von Hiob war, er ist aufgestanden, er hat sich sein Kleid zerrissen und man da kann denken, Hiob ist jetzt ein gebrochener Mann. Der steht nie mehr auf. Er fällt auf den Boden. Und er neigt seinen Kopf auf den Boden und dann steht, er fängt an anzubeten. Stellt euch vor, der ganze Verlust, alle seine Kinder sind gestorben. All sein Besitz, all sein Status, alles auf einmal weg, seine Altersvorsorge, seine Existenz. Und jetzt kommt Hiob. Und er sagt einen Spruch, der an Kraft nicht zu überbieten ist.
Willst du schnell drücken? Vielleicht geht das besser.
Ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen. Nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben. Der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Und dann der Kommentar des Schreibers: In diesem allem sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes gegen Gott. Hiob hat alles verloren. Und das war seine Reaktion darauf. Was für eine Treue gegenüber Gott. Was muss Hiob sich schon vorher für einen Glauben aufgebaut haben, als es noch gut ging, dass er jetzt, wenn es schlecht ist, so etwas sagen kann? Aber plötzlich kommt zu diesem seelischen Schmerz auch noch ein körperlicher Schmerz dazu. Hiob bekam an seinem ganzen Körper Geschwüre und sie verursachten unheimliche Schmerzen. Hiob nahm Scherben und fängt sich an, mit den Scherben zu ritzen, weil er es nicht mehr aushält, weil das so beißt. Es war so hässlich, mit diesem Hiob zusammen zu sein, dass alle ihn verließen. Seine Verwandten, seine Brüder, die letzten Diener, die er noch gehabt hat, alle sind weg. Dieses Leid ist unmenschlich und beinahe nicht auszuhalten. Eine Person, die ist Hiob geblieben, seine Frau, seine Leidensgenossin. Versetzt euch mal in diese Frau, alle diese Kinder sind weg. Der Mann, den sie so liebt, der leidet unermesslich. Und diese Frau, die sieht nur einen Ausweg. Und sie geht zu Hiob und sagt: Hiob, hältst du immer noch an deiner Frömmigkeit fest? Sieh doch mal, wo es dich hingeführt hat. Ich halte es ja kaum aus. Und wie du leidest. Es ist doch besser, dass du dich umbringst oder dass du umkommst und deinem Gott damit absagst. Was für verständliche Gefühle dieser Frau. Aber in all diesem Leid bleibt Hiob stark. Und er redet zu seiner Frau. Du kannst die nächste Folie bringen. Du redest, wie eine törichte Frau redet. Haben wir Gutes empfangen von Gott? Und sollen wir das Böse nicht annehmen? Was für eine Aussage in diesem Moment. Er weiß, er ist ganz in Gottes Hand und er sagt: Hey, Gott hat viel Gutes gemacht. Soll ich das Böse nicht auch annehmen, auch wenn ich es nicht verstehe? Und das Leid von Hiob, das hat sich schnell verbreitet, auch wenn es damals noch kein Internet und kein WhatsApp und keine Zeitungen und kein Radio gab. Irgendwie hat es sich verbreitet und seine drei Freunde, die haben davon gehört. Und das waren wirklich gute Freunde, das waren auch reiche Leute. Aber diese Leute haben sich nicht abgewandt von hier wie alle anderen, sondern sie nehmen den langen Weg auf sich, auch ohne Auto und Flugzeug, und gehen zu Hiob. Und als sie so in die Nähe von Hiob kommen, da erkennen sie Hiob gar nicht wieder. Seine Geschwüre, seine Schwärzen, die haben den so entstellt, dass sie ihn nicht mehr erkennen. Und in ihrer Reaktion, sie kamen zu Hiob, sie sitzen neben ihm in diese Asche, in diesen Staub, und es hat ihnen einmal einfach die Sprache verschlagen. 7 Tage und 7 Nächte waren sie einfach bei ihm. Und danach fing Hiob an zu klagen. Und er verflucht den Tag seiner Geburt. Warum bin ich nur geboren? Ich wünschte, ich wäre nie geboren. Gott, was hast du da für eine Idee gehabt? Warum bringst du Menschen auf diese Welt, die du nachher so leiden lässt? Warum lässt du die überhaupt geboren? Es wäre besser, die wären gerade im Kindbett gestorben. Und nach dieser ersten Verzweiflungsrede Hiob fangen die Freunde von Hiob an zu sprechen. Der erste, der älteste Freund ist Eliphas. Und er sagt, ich habe meine Weisheit durch Gottes Worte erfahren. Ja, in der Nacht habe ich wahrscheinlich einen Traum gehabt. Und wie alle Menschen damals geht Eliphas davon aus, dass wenn ein Mensch leidet, dass das eine Strafe Gottes ist. Das sieht man in allen Kulturen der damaligen Zeit. Das war die einzige Erklärung für Leid. Also wenn jemand leidet, dann hat er etwas Schlimmes gemacht. Seelsorgerlich schwierig. Und es hilft den Leuten ganz sicher nicht. Aber das war das. Also Hiob, es ist deine Schuld, dass du leidest. Hiob, akzeptiere doch, du hast dein Leid selbst verursacht. Und nicht Gott hat es verursacht, du hast es verursacht. Denn nur wer schuldig ist, muss leiden. Und Hiob antwortet ihm. Und spannend ist, Hiob bestreitet den Zusammenhang zwischen Schuld und Leid überhaupt nicht. Er sagt, du hast recht. Aber weißt du was? Alle Menschen haben Fehler gemacht und sind schuldig geworden. Tönt schon fast ein bisschen neutestamentlich, hä? Aber weißt du was? Ich habe nichts so Schlimmes gemacht, dass dieses hässliche Leid gerechtfertigt wäre. Andere haben viel gottloser gelebt als ich. Wir wissen, dass Gott diesen Standpunkt von Hiob am Schluss sogar unterstützt. Nur damit wir es ein bisschen aushalten, mache ich mal hier ein bisschen ein Teaser. He. Dann kommt der zweite Freund. Er ist Bildad. Und er sagt, meine Weisheit, die stützt sich auf Überlieferung. Das, was mir die Alten gesagt haben. Und er sagt, hey, Gott ist gerecht. Du kannst nicht behaupten, Gott ist ungerecht. Das geht nicht zusammen. Und wenn du sagst, dein Leid ist zu groß, dann sagst du, Gott ist ungerecht. Hiob, pass auf, was du sagst. Hiob, dein Leid muss verdient sein. Aber Hiob kann diese Antwort nicht akzeptieren. Er beharrt auf seinen Standpunkt. Mein so großes Leid ist nicht gerechtfertigt. Leute, seht mal, was alles passiert ist. Das kann nicht sein. Er wird zunehmend verzweifelter. Man sieht das in den Worten. Ich will euch ein paar Beispiele vorlesen, wie diese Verzweiflung tönt. Kannst die nächste Folie bringen? Wenn ich ihn auch anrufe, dass er mir antwortete, er meint da Gott, so glaube ich nicht, dass er meine Stimme hört. Vielmehr greift er nach mir im Wettersturm und schlägt mir viele Wunden ohne Grund. Er lässt mich nicht Atem schöpfen, sondern sättigt mich mit Bitternis. Geht es um Macht und Gewalt? Er hat sie. Geht es um Recht? Wer will mit ihm verhandeln? Wäre ich gerecht, so müsste mich doch mein Mund verdammen. Wäre ich unschuldig, so würde er mich doch schuldig sprechen. Ich bin unschuldig. Ich möchte nicht mehr leben. Ich verachte mein Leben. Hiob sieht die Autorität Gottes. Er sieht, ich habe gar keine Chance. Er ist der Richter, der Ankläger, alles zusammen. Ich kann sagen, was ich will. Er ist allmächtig. Aber er ist verzweifelt. Aber trotzdem richtet er seine Worte immer wieder direkt an Gott. Du kannst die nächste Folie machen. Er sagt, mich ekelt mein Leben an. Ich will meiner Klage ihren Lauf lassen und reden in der Betrübnis meiner Seele und zu Gott sagen, verdamme mich nicht. Lass mich wissen, warum du mich vor Gericht ziehst. Er komm zu diesem Gott, von dem er sich so geschlagen sieht. Das ist allgemein auffällig. Wenn er so mit seinen Freunden redet, dann ist vielmal so, dass er gar nicht so fest auf die Freunde dann eingeht oder so lang, sondern ganz schnell sich an diesen Gott wendet. Seine Antworten tönen vielmal mehr wie ein Gebet. Auch wenn er Gott überhaupt nicht versteht, er hält daran fest, mit diesem Gott in Kontakt zu bleiben. Und so wechseln sich verschiedene Sätze ab. Sätze wie, jetzt kannst du die nächste Folie nehmen, Leben und Wohltat hast du in mir getan und deine Obhut hat meinen Odem bewahrt. Oder ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als Letzte wird er über den Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Welche Hoffnung in dieser Hoffnungslosigkeit. Aber dann kommen auch andere Sätze, die an Gott gerichtet sind. Gefällt es dir, dass du Gewalt tust und verwirfst das Werk deiner Hände und dein Licht leuchten lässt über den Plan der Frevler? Ach, dass ich wüsste, wie ich ihn finde und zu seinen Städten kommen könnte. So würde ich ihm das Recht darlegen und meinen Mund mit Beweisen füllen. Oder, aber gehe ich nach Osten, so ist er da nicht da. Gehe ich nach Westen, so spüre ich ihn nicht. Wirkt er im Norden, so schaue ich ihn nicht. Verbirgt er sich im Süden, so sehe ich ihn nicht. Wir sehen einerseits diese Hoffnung und andererseits das völlige Unverständnis in dieser Situation. Was ist da los? Was passiert da mit mir? Was macht Gott da mit mir? Es gibt noch einen dritten Freund. Und der geht noch härter mit Hiob ins Gericht. Ja, je mehr Hiob argumentiert, desto härter werden die Aussagen seiner Freunde. Und Zophar will ihm aufzeigen, dass jeder vernünftige Mensch mit dieser Strafe rechnen muss. Das ist nur vernünftig, Hiob. Dein Leib kann man logisch erklären. Es ist folgerichtig. Ja, Zophar, er geht in seinem Eifer so weit, dass er Hiob vorhält und sagt, Gott hätte dich noch härter bestrafen sollen. Also ihr seht, diese Fronten, die sind richtig verhärtet. Und da müsst ihr immer sehen, auf der anderen Seite von den drei Freunden, da ist ein Hiob, der kratzt sich mit Scherben, weil er so leidet. Der hat alle seine Kinder verloren. Und der muss sich solchen Diskussionen stellen. Ja, Hiob hat drei Dinge gegen sich. Das eine ist die direkte Offenbarung von Gottes durch einen Traum vom ersten Freund. Der spricht gegen ihn. Das zweite ist die Überlieferungen der Väter, der Alten, wie man das Wort Gottes bis dahin verstanden hat. Das ist auch gegen Hiob. Und das dritte ist die Vernunft. Der dritte Freund, der sagt, hey, vernünftig, du musst mal überlegen. Alles ist gegen Hiob. Und am Schluss kommt
So, ah, super. Danke vielmals. Die Antwort Gottes, über die muss ich dann mal sonst eine Predigt machen, die ist so genial, aber auch so erstaunlich. Zuerst können wir mal feststellen, Gott kommt und er redet nur zu Hiob, nicht zu seinen Freunden. Er kommt nur zu Hiob. Er kommt in einem Sturm. Und er gibt Hiob offensichtlich akustisch Antworten. So, dass niemand mehr zweifeln kann, was meint jetzt echt Gott genau oder so? Nein. Jetzt ist es klar, was Gott sagen will. Aber Gott, der rechtfertigt sich von Hiob, vor Hiob überhaupt nicht. Der sagt nicht, ja Hiob, schau, das ist wegen dem und dem oder so. Nein, er rechtfertigt sich vor Hiob nicht. Gott muss sich nicht erklären. Nein, Gott macht etwas ganz anderes. Er zeigt Hiob, Hiob, weißt du was? Ich bin so viel größer als du. Das tönt dann etwa so, du kannst die nächste Folie nehmen. Gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will fragen, lehre du mich? Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir's, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr Maß gesetzt hat oder wer über sie Messschnur gezogen hat? Das geht jetzt noch jenste so weit, das sind im Gesamten ungefähr 80 Fragen, die Gott so an Hiob richtet. Und Hiob kann nach dieser Machtdemonstration Gottes nur etwas sagen. Kannst die nächste Folie nehmen. Siehe, ich bin zu gering. Was soll ich sagen? Gott zeigt in seiner zweiten Rede dann an zwei Beispielen auf, wie mächtig und stark das er ist. Und ihr dürft diese Rede Gottes gerne zu Hause nachlesen, sie sind wirklich hochspannend, ist wie ein bisschen ein dritter Schöpfungsbericht. Aber was soll Hiob jetzt mit diesen Worten anfangen? Gott verurteilt Hiob zwar nicht, er sagt auch nicht, die Freunde haben recht, dein Leid ist wegen deiner Schuld. Er macht ihm keine Vorwürfe, aber er beantwortet ihm auch keine Frage. Er erklärt Hiob nicht, warum er leiden musste. Vielleicht ist das für uns etwas unbefriedigend, so, weil es das Leid so überhaupt nicht erklärt. Was spannend ist, dass Hiob diese Antwort nicht unbefriedigend fand. Er sagt dann, genau diese Folie ist super, ich erkenne, dass du alles vermagst. Und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist zu schwer. Darum habe ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden. Ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum gebe ich auf, und bereue in Staub und Asche. Das ist der Schluss dieser Gottesbegegnung mit Hiob. Er hat begriffen, er hat erlebt, er hat gespürt, dieser Gott, der kann alles, der ist so groß. Wenn ich hier nur hinterfrage, dann ist das schon unweise. Ich will zwei kleine Punkte herausnehmen, bevor ich noch zum Happy End komme, keine Angst. Hiob hat sein ganzes Leiden lang ausgeharrt. Auch wenn er nicht verstehen konnte, was Gott da mit ihm macht. Auch wenn er sich von Menschen im Stich gelassen fühlte. Er hat einfach ausgeharrt in seinem Glauben. Diesen Gott gibt es. Und das Zweite ist, Hiob kam mit all seiner Verzweiflung und seinem Unverständnis, seiner Hoffnungslosigkeit zu Gott. Er hat sie öffentlich ausgedrückt, man hat das gehört. Und das hat ja recht, ihr habt ein paar Sätze gehört, das hat recht deftig getönt. Ich weiß nicht, ob einige das Lied kennen, ich weiß gar nicht mehr, von wem es ist. Herrgott, bruchsche Brille, bruchsches Hörgerät, g'seh's nöd. Ich weiß doch, wenn ich das im Radio gehört habe, ich habe mir gedacht, was für eine Gotteslästerung. Und dann habe ich hier abgelesen und gemerkt, geht noch. Ja, wenn wir Menschen verzweifelt sind und unsere Worte an Gott richten, dann zeigt uns das Buch Hiob etwas. Gott kann damit umgehen. Er kann damit umgehen. Es ist an der richtigen Adresse, wenn wir zu Gott gehen. Auch wenn unsere Worte vielleicht in diesem Moment dann unweise und unverständig sind, weil wir einfach nicht besser können. Aber Gott kann damit umgehen. Und er geht mit uns dann einen Weg, wie er mit Hiob ja einen Weg gegangen ist. Aber eben, das ist ja nicht das Ende der Hiob-Geschichte. Nachdem Gott zu Hiob redet, redet er auch noch ganz kurz zu seinen drei Freunden. Und er sagt, wisst ihr was, Leute? Eure Grundthese, dass Leid von Schuld kommt, die ist falsch. Das stimmt nicht. Diese Aussage, kann ich euch sagen, die ist absolut einmalig. Das ist nachher mehrere hundert Jahre später, kommt niemand mehr auf so eine einmalige Aussage. In keiner Religion, in keiner Kultur gibt es Schriften, die so etwas sagen. Alle Schriften rundherum sagen, Leiden kommt von Schuld. Aber die Bibel, die sagt etwas anderes. Schon ganz früh, schon vor Mose, sagt, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, immer auf jeden Fall. Das ist nicht, diese Grundthese, die ist falsch. Und Gott sagt sogar, Leute, über eure Worte bin ich erzürnt. Nicht über die Worte von Hiob, dort sagt er das nicht. Nein, über die Worte von diesen Freunden, über das bin ich erzürnt. Obwohl, wenn man liest, die Freunde haben ja Gott nur verteidigt, nur das so wie sie es mitbekommen haben, wie sie es geträumt haben, wie sie es gedacht haben, wie sie es von den Alten gehört haben. Gott sagt, ich bin erzürnt über euch. Und er stellt sich öffentlich auf Hiobs Seite. Und er sagt, Leute, jetzt gibt es nur noch eine Chance. Hiob soll für euch opfern. Und dann vergebe ich euch. So rehabilitiert Gott Hiob vor den Augen der gesamten Welt sozusagen, vor der Öffentlichkeit. Jetzt geht Hiob hin und opfert für seine Freunde. Was ich auch sehr spannend finde, in den ganzen Reden, die Gott Hiob den Freunden sagt, sagt er nie, Hiob, gell, musst keine Angst haben, bekommst schon wieder alles. Das ist nicht so, er sagt ihm nichts zu. Und trotzdem hat Hiob diese krasse Erkenntnis. Aber nachher, was passiert, ist etwas Wunderbares. Gott gibt Hiob das Doppelte zurück. Außer bei den Kindern, dort sind es gleich viel, wäre vielleicht dann ein bisschen zu groß. Genau. Was spannend ist, ist, dass offensichtlich auch die Ehe von Hiob gehalten hat, können wir davon ausgehen. Haben gut gearbeitet miteinander schon vorher. Ja, er gibt ihm Gesundheit zurück, er gibt ihm das Doppelte des Besitzes zurück und er gibt ihm nochmal 140 Jahre. Es gibt unheimlich viele Dinge, die wir aus dieser Lebensgeschichte für Hiob mitnehmen können. Und ich will am Schluss auf etwas eingehen, das mir sehr wichtig geworden ist. Hiob, der hat in seinem ganzen Leid nie erfahren, was eigentlich abging. Wir als Leser, wir haben eigentlich noch ein paar Zusatzinformationen, die ich euch bis jetzt noch unterschlagen habe. Das Leid von Hiob hat nämlich einen Grund. Der Satan ist zu Gott gekommen und hat behauptet, Hiob, der ist ja nur so gottesfürchtig, weil du ihm alles gibst. Logisch, zum Wunschautomat kommt man immer gern, oder? Aber wenn du ihm alles nimmst, dann wäre der Hiob schon lange nicht mehr bei dir. Und Gott lässt sich darauf ein, sagt, das ist nicht so. Ich kenne Hiob besser als du, Teufel. Ich kenne Hiob besser als du, Satan. Schön, Gott kennt uns besser als Satan. Und wir wissen, Hiob ist unverschuldet in dieses tiefe Leid geworfen worden. Und er wurde in diesem Leid zum Vorbild von Generationen. Er hat an Gott festgehalten. Er ist mit seinem ganzen Frust und zu Gott gekommen. Er hat sich ihm nie den Rücken gekehrt. Obwohl ihm dieser Glaube nur noch Kummer und Schmerz bereitete. Und wisst ihr, wenn wir jetzt das Leben so anschauen, wahrscheinlich hat er vor dem Leib ungefähr 70 Jahre gelebt, nach dem Leib 140 Jahre. Und in diesen 210 Jahren war er ja so richtig einflussreich, hat viel Gutes getan. Und wenn man jetzt so über das Buch, über Hiob schreiben würde, über so eine Biografie, über sein Leben, wäre es dann nicht viel spannender, alles zu beschreiben, was Hiob so Gutes getan hat? Dort hat er eine Schule gebaut in der dritten Welt und dort hat er Leuten geholfen und da hat er jemanden aus dem Dreck gezogen und so. Da gäbe es sicher ganz, ganz viel zu schreiben und ganz viele große Taten, die er gemacht hat. Aber Hiob, was von ihm hauptsächlich beschrieben ist, war in einer Lebensphase, in denen er keinen Einfluss hatte, indem er niemandem irgendetwas Gutes getan hat, indem er nichts in irgendeinem Leben bewirkt hat. Er hatte keine Wirkungskraft mehr. Er konnte niemandem mehr etwas geben. Er hat nur genommen die Zeit seiner Freunde, seiner drei sehr wichtigen Freunde. Er konnte gar nichts geben. Und wir wissen heute, die größte Tat von Hiobs Leben war nicht seine größte Spende oder seinen größten Einsatz an Zeit. Seine größte Tat war in dieser Zeit, dass er gar keine Wirkung hatte, an Gott festzuhalten. Und das finde ich eine tiefe Wahrheit. Und ich weiß nicht, was alles in dieser Box drin ist und in welchen Lebenssituationen du bist. Aber wisst ihr, es ist egal, in was für einer Lebenssituation wir sind. Wenn du so bist wie Hiob in seinen letzten 140 Jahren und es geht dir alles gut und du hast Vermögen und du kannst etwas bewirken, dann tu es, so wie Hiob es getan hat. Und pflege deinen Glauben, so wie Hiob es getan hat. Aber wenn du in einem Leid bist und gar nicht mehr weiter weißt und gar keine Kraft für irgendwen und irgendetwas hast, weißt du, vielleicht ist das sogar die größere Tat in deinem Leben, in dieser Zeit an diesem Gott festzuhalten. Ja, Hiob hat ausgeharrt und ich glaube, das dürfen wir heute auch. Ich will zum Schluss noch beten. Ja Gott, ich möchte dir so viel danken, dass du so nahbarer Gott bist, dass wir mit allem, was uns bedrückt, was wir nicht verstehen, zu dir kommen dürfen und gleichzeitig sehen dürfen, du hast alles im Griff. Du hast den Plan, du hast die Übersicht. Ja, dort, wo wir es nicht verstehen, dürfen wir alles in deine Hand legen und wir dürfen dir vertrauen, dass unser Leben eine Bedeutung hat. Ob wir viel Wirkungskraft haben oder keine Wirkungskraft haben, weil du unserem Leben Bedeutung gibst. Ich danke dir dafür. Amen.